Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Esther Schneider im Gespräch mit Gästen.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Persönlich. Heute für einmal aus dem Ausland. Und zwar sind wir in der deutschen Hauptstadt Berlin. Und zwar sind wir zu Gast im Haus der Künste. Es heisst Radialsystem 5. Hier organisiert die Schweizer Botschaft aus Anlass vom Nationalviertags Kulturfestival Schweizgenössisch. Und mein einter Gast tritt an diesem Festival auf mit dem Stück unter dem Titel «Ich bin ja so allein». Und das ist der Musiker und Schauspieler Jürg Kienberger. Er kommt aus einer Hotelierfamilie aus dem Engadin. Er lebt heute aber 5 Minuten von Basel weg in Saint-Louis im Elsass. Mein zweiter Gast, das ist der Andreas Falge. Er sagt von sich, er sei ein echtes Gewächs aus dem Berliner Osten. Er ist Filmtechniker und Stadtführer. Er macht mit Touristen Velotouren durch Berlin. Seine Spezialität ist die Mauertour. Und er lebt im ehemaligen Ostberlin. Herzlich willkommen. Andreas Falge, Jürg Kienberger, wenn wir hier aus dem Fenster schauen, wir sind in einem Gebäude, das alt und gleichzeitig auch neu ist, sehen wir auf die Spree und dann auf ein ziemlich verwildertes Gebiet. Da hinten sieht aus wie ein ehemaliges Mauergrenzgebiet. Jürg Kienberger, sagt Ihnen das etwas? Kennen Sie das Gebiet?
Das Gebiet speziell jetzt gerade da nicht so, aber ich kenne die Atmosphäre dieser Mauergebiete. Also es wird gebaut und man legt Sandflächen jetzt an. Mhm. Man baut um und man ahnt aber noch, was da mal war. Und es ist ein bisschen mulmig immer noch und interessant ist es. Interessant. Sehr interessant. Ja.
Sie kennen das besser, Andreas Falge. Was sieht man hier?
Ja, besser. Ja, hier direkt gegenüber, das ist im Prinzip, war noch der alte Osten. Da gibt es im Übrigen dort hinten die letzte Insel der Standhaften, ein letztes besetztes Haus an der Köpenicker Straße. Der Westen ist aber gleich da.
Also das wäre Kreuzberg?
Das wäre Kreuzberg, der amerikanische Sektor. Ja, direkt hier, also wir sind unmittelbar im ehemaligen Grenzgebiet sitzen wir hier.
Also die Mauer verlief direkt neben diesem Gebäude durch, die macht so eine Kurve.
Und entlang der Spree und dann im Prinzip so wie die Brücke verläuft, im rechten Winkel.
Ich hoffe, dass man das jetzt auch ohne, dass man etwas sieht, ungefähr ein bisschen mitbekommt. Jetzt, wenn ich Sie beide so charakterisieren müsste, dann würde ich sagen, Jürg Kienberger hat eine sanfte, leise Stimme und Andreas Falge hat eine laute, ziemlich markante Berliner Schnauze. Andreas Falge, Sie brauchen die Schnauze.
Ja, natürlich. Wenn ich Leuten in der Stadt was erzähle mit den vielen Nebengeräuschen, ist die laute Stimme natürlich durchaus vom Vorteil, weil sonst ja nur ein geringer Prozentsatz mich deutlich verstehen würde. Ja, gedinktet natürlich ein bisschen. Unverstärkt.
Ja, ich kann durchaus auch lauter werden, wenn viele Zuschauer in einem großen Theatersaal sitzen. Und liebe aber die Freilichtaufführungen nicht so sehr. Also gegen Autos ankämpfen mit der Stimme, das mag ich überhaupt nicht.
Verstehe ich. Sehr anstrengend.
Ja.
Liegt das mit der leisen Stimme ein bisschen daran, wie Sie aufgewachsen sind?
Das ist bestimmt so. Also ich bin ein Hotelkind. Da hat man halt ruhig sein müssen. Die Eltern haben immer gesagt, nicht so die Gäste. Und wir mussten da rumschleichen in dem großen Haus. Das hat bestimmt damit zu tun. Wir alle, wir 4 Geschwister, wir Wir gehen da ziemlich lautlos durch die...
Durch die Welt.
Durch unsere Welt.
Also auf Zehenspitzen sozusagen. Also so das Bild von einer Familie, die leise durch ein Hotel schleicht. Stimmt das?
Das stimmt.
Schön. Ich sehe es vor mir. Ich sehe es wahrhaftig vor mir. Ich glaube, bei mir ist es ein bisschen anders. Ja. Wir haben in der Stadt gespielt und war natürlich immer laut. Ja, es war nicht die stille Natur in der Großstadt. Berlin ist ja eine Großstadt. Das hat wahrscheinlich auch meine Stimme geprägt.
Sie sind in Ost-Berlin aufgewachsen, also ja, Sie sind ein echter, waschechter Ost-Berliner?
Na, geboren bin ich nicht in Berlin. Meine Eltern haben mich aber so mit anderthalb nach Berlin verschleppt und haben mich natürlich nicht gefragt. Ja. Entsprechend habe ich deutlich in Berlin gelernt.
Warum haben die Eltern Sie nach Ost-Berlin verschleppt?
Wie war die Situation damals? Mein Vater hat in Berlin bereits gearbeitet, aber in 50er Jahren halt ganz Deutschland infolge des Krieges immer noch große Wohnungsnot. Und man hat halt nicht sofort eine Wohnung bekommen. Und meine Eltern haben dann zeitweise so eine Art Wochenendbeziehung geführt und sind dann im Sommer 1959 nach Berlin gezogen.
Sie sind also auch in Berlin zur Schule gegangen, in Ost-Berlin.
Richtig,
und
richtig.
Sie, ab wann wurde Ihnen als Kind bewusst, dass da eine Mauer, eine Trennmauer besteht zwischen dem Westen und dem Osten?
Gute Frage. Also da meine Großeltern väterlicherseits ja in der Bundesrepublik lebten, in der Nähe von Stuttgart, war mir das eigentlich schon relativ lange bekannt. Dass man da nicht hin konnte, das ist einem natürlich dann erst so mit 10, 12 bewusster geworden, deutlicher. Da bemerkte man wirklich, dass es zwei Welten gab, auch direkt in Berlin, die einfach durch die Mauer geteilt waren. Ja, vorher als Kind hat er ihn nicht weiter interessiert. Die Großeltern haben Legos und Matchbox geschickt und Schokolade und alles war gut.
Also Sie hatten auch Legos?
Natürlich.
So wie eine ganz normale Kindheit.
Ich weiß nicht, ob man eine normale Kindheit an Legos festmachen kann. Ich war in der glücklichen Lage, auch mit Legos zu spielen. Ja, daher.
Das war jetzt ironisch gemeint.
Ja. Aber ich hatte einen schönen Sandstrand auf Usedom zum Beispiel. Das war natürlich sehr schön. Ja.
Jürg Kirnberger, war in Ihrem Bewusstsein als Kind die Mauer präsent? Wussten Sie was, von dass Berlin zweigeteilt war als Kind? Sie sind ja beide etwa gleich alt, um die 50.
Also so richtig bewusst wurde es mir mit 16 auf meiner ersten Interrail-Reise. Auch durch die DDR damals nach Berlin und einen kleinen Ausflug nach Ostberlin damals, so ein Tagesausflug, Alexanderplatz, da auf die Toilette und das hat so gestunken wie noch keine Toilette. Aber das war nicht der einzige Eindruck.
Ja.
Aber ein bisschen Angst war uns, ja.
Inwiefern Angst?
Es war so fremd und man hat gemerkt, da können wir. Also wir saßen in einer Stammkneipe so, wo man so Striche auf dem Bierdeckel machte, um die Biere aufzuschreiben. Und ich war froh wieder, also wirklich eine Angst hat mich da gepackt.
Können Sie diese Angst ein bisschen näher beschreiben? Also was war denn das? Was waren es die fehlenden Bilder? War es das Grau? Also es war ja vieles. Also ich war auch mal für einen Tag im Ostberlin und ich hatte so den Eindruck, es ist alles grau.
Ja, grau, und der Schaffner hat uns sehr schlecht behandelt. Wir dachten, wir dürften mit unserem Interrail-Ticket durch die DDR fahren und dem war nicht so. Wir mussten dann ein Visum für die einmalige Durchreise durch das Hoheitsgebiet der DDR kaufen, mit dem wenigen Geld, was wir hatten. Ach, und so, es war so eine Angst in den Abteilen. Der Zug hat zweimal angehalten, aber niemand durfte aussteigen. Das war schon eindrücklich. Angst von eine militärische Angst, was wir halt leider oder zum Glück zum großen Glück in der Schweiz nicht erfahren konnten. Also diese Angst vor Soldaten oder vor gegnerischen Armeen oder so, damit bin ich nicht aufgewachsen.
Wenn Sie das jetzt so hören, also so, eben das so die Sicht des Westens, Sie haben andere Sicht.
Ja. Mir fällt es schwer, das nachzuvollziehen, dass man Angst hatte. Weiß ich nicht. Also kannte ich das ja vielleicht. Und weil du sagst gerade mit diesem Visa für die einmalige Durchreise, das kenne ich auch, weil hatte ja dann später Freunde in West-Berlin, mit denen ich ging ja nur in eine Richtung, nach Prag oder nach Ungarn zusammen in Urlaub gefahren bin. Und die mussten sich auch immer dieses Visa für die einmalige Durchreise besorgen. Wir haben uns dann hier drüben am Ostbahnhof getroffen, sind zusammen in den Zug gestiegen und dann Richtung Osten gefahren. Und da sind wir natürlich auch immer hochnotpeinlich an der Grenze kontrolliert worden. Das ist aber bis auf das beim ersten Mal musste ich dann aussteigen. Da wurde nachgefragt in Berlin, ob das alles gut ist, aber das war ja harmlos und durfte weiterfahren. Ich bin nie wieder kontrolliert worden. Nur beim allerersten Versuch. Ja, und dann ist man einfach vom Westen transitmäßig durch die DDR nach Tschechien oder nach Ungarn gefahren. Und diese Angst, ich weiß nicht, womit die zusammenhängt. Die kann ich mir schwer erklären. Vielleicht vor was? Also ich glaube nicht, dass irgendein Eidgenosse in der DDR einfach von der Straße weggefangen wird und nach Sibirien verbannt wurde. Ja, jetzt mal diese überhöhte Darstellung. Ja. Aber ich kann es auch nicht nachvollziehen, welche Bilder im Prinzip vermittelt wurden in der Schweiz über diesen Osten hinterm eisernen Vorhang. Das ist natürlich die Frage. Ich bin aufgewachsen mit beiden Bildern. Mein Vater hat immer die aktuelle Kamera geguckt, von 7:30 bis 8.
Punkt die aktuelle 20, Kamera, was war das?
Die Hauptnachrichtensendung des DDR-Fernsehens. Mhm. Und 20 Uhr kam die Tagesschau dazu. Das war immer ein Nachrichtenblock aus zwei unterschiedlichen Systemen.
Ja. Jetzt kommt mir nur in den Sinn, also eiserner Vorhang, das macht doch einem 9-jährigen, in der Schweiz brav aufwachsenden Jungen vielleicht schon ein bisschen Angst, wenn er das nur hört, der eiserne Vorhang.
Ja, stimmt, der Name, klar, kann schon sein.
Dieses Gefühl, die Mauer, da hat man schon Bilder von, das habe ich als kleiner Junge schon
schon klar, miterlebt. Vielleicht auch diese Sprache, dass die alleine Angst macht.
Ja, kann mit, beide Schützen, mit den Schützen und dass man Leute, die nicht in einem Land leben möchten, erschießt, die auf der Flucht sind aus diesem Land raus, das macht Angst.
Das ist klar, geprägt durch Berichterstattung natürlich auch. Klar.
Ja. Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie haben immer beide Seiten gehört. Ich nehme an, die haben sich ja auch stark unterschieden.
Ja, das war so weit voneinander entfernt, die Darstellung, wie man sich nur vorstellen kann. Ja, völlig auseinanderlaufen, ja klar.
Da wächst man ja vielleicht auch, da merkt man, aha, es gibt immer unterschiedliche Sichten, unterschiedliche Wahrheiten. Das ist ja auch noch lehrreich eigentlich.
Ja, klar, ich bin aus der heutigen Sicht betrachtet, denke ich mir, war das auch ganz gut, beide Seiten wahrgenommen zu haben. Man hat natürlich im Osten primär so das Westfernsehen geguckt, muss man ganz einfach sagen, weil das Ostfernsehen, das hat man sowieso nicht für voll genommen, nur als vergleichende Darstellung war das manchmal wirklich sehr hilfreich. Ja, weil, klar, Medien immer im gewissen Sinne arbeiten. Ja.
Oh, das ist da ein kleines Gerät, das da heruntergefallen ist. Ich habe es aber schon wieder nach oben geholt. Wir können einfach weiterreden. Ja. Ich möchte, Jörg Hirnberger, mal auf Ihre Kindheit schauen, in diesen Bergen, in dieser, ja, kann man schon ein bisschen sagen, heilen Welt damals, in den 60er Jahren, 70er Jahren, wo Sie aufgewachsen sind im Engadin.
Ja, so heil war sie, aber eigentlich für meine Eltern ziemlich schwierig, weil das Hotel nicht so gut lief.
Es ist das Hotel Waldhaus, das ist das ein Fünf-Sterne-Haus in Sils Maria, in Engadin.
Und als ich klein war, also in den 50er, 60er Jahren, war eine Wintersaison nicht möglich. Da hatten meine Eltern dann die Direktion von einem Hotel in St. Moritz in der Winterzeit. Und zu Hause in Sils Maria waren nur die Großeltern, haben das Haus gehütet, es war nicht offen, höchstens mal über Silvester, 2 Wochen so. Und das war schon eine schwierige Zeit insofern, dass man rechnen musste und kann man das halten, diesen Familienbetrieb? Ich kann mich erinnern, als mein Vater dann mutig die Wintersaison wieder einführte, gegen den Willen seines Vaters. Da waren manchmal 4 Gäste im Januar, während 2 Wochen im Speisesaal und 90 Angestellte. Und das musste irgendwie aufgehen, rechnerisch. Und über Weihnachten hätte man es dann 2-3 Mal füllen können. Aber mehr wie 290 Gäste brachte man auch mit ausgeliehenen Kinderbetten aus anderen Hotels, brachte man da nicht rein. Aber schon eine heile Jugend habe ich da verbracht, mit 4-mal Umziehen pro Jahr.
Warum viermal umziehen?
Also vom Hotel Waldhaus im Herbst dann in ein Haus neben dem Hotel in St. Moritz für die Zwischensaison, wo keines der zwei Hotels auf war. Mhm. Und dann für die Wintersaison in dieses Hotel Giantarella.
In St. Moritz?
Und dann wieder im Mai wieder in dieses Haus neben dem Hotel. Und dann für die Sommersaison wieder nach Sils Maria. Also viermal pro Jahr sind wir umgezogen.
Also habt ihr dann jetzt in der Sommersaison im Hotel selber gelebt? Also im Hotel mit den Gästen zusammen? Gab es da einen Trakt für die Besitzerfamilie?
Ja, so ein Trakt ist sehr übertrieben, weil wir haben zwar im Mezzanin, in diesem Zwischenstockwerk gewohnt, aber zwischen dem Zimmer meines Bruders und zwischen dem Brüderzimmer und dem der Schwestern zum Beispiel waren 5 Köche im Einzelzimmer untergebracht. Die Tante Gertrud war dann auch noch in der Nähe. Also so verzettelt. Aber ein Esszimmer hatten wir mit einem großen Familientisch für bis zu 10-12 Personen, aßen da immer zu Mittag und zu Nacht.
Aber so ein richtiges Kleinfamilienleben gab es da nicht, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das war dann diese schöne Zwischenzeit in dem Haus, wo meine Mama wirklich gekocht hat und wir nur für uns waren. Mhm. Und sonst war der Gast, der hat die Eltern von jeder Mahlzeit 5-mal weggerufen. Ja. Und die Tradition in unserem Familienbetrieb ist, dass jemand von der Direktion die Gäste begrüßt und verabschiedet. Das ist so. Und bei vielen Gästen ist das halt ein enormer Zeitaufwand.
Es ist immer jemand am Kommen und am Gehen.
Ja.
Über die Gäste möchte ich nachher noch ein bisschen reden, über dieses Hotelleben. Wie sah denn Ihre Wohnung in Ost-Berlin aus?
Wie sah die aus? Das waren 3 Zimmer. Da haben wir zu 5 gewohnt. Das war klar, da hat man nicht so die Größenordnung gehabt, wie man das heute hat. War schon etwas beengter. Meine Schwester ist dann irgendwann ausgezogen, wo sie anfing zu studieren. Und dann hatte ich mit meinem jüngeren Bruder zusammen ein Zimmer von knapp 20 Quadratmetern. Und das war so das klassische Familienleben in einer Stadt.
Unseres war nur 10 Quadratmeter groß.
Für zwei Brüder?
Ja. Es hieß Büderli.
Ja, wir hatten, wie gesagt, so ein großes Zimmer zu zweit, ein einzelnes Zimmer. Das war damals noch nicht unbedingt üblich zu der Zeit, wo ich Kind war. Ja. Heute ist es der Standard, dass jedes Kind ein eigenes Zimmer hat. Ja, mein Vater ist arbeiten gegangen. Meine Mutter hat aufgehört zu arbeiten, nachdem mein jüngerer Bruder geboren wurde und hat sich dann im Prinzip um die Kinder gekümmert. Klassische Rollenaufteilung halt noch. Ja.
Hatten Sie eigentlich ein Schweizbild?
Ein Schweizbild entfernt. Ich hatte eine Cousine meines Vaters, lebte in Niederwenningen.
Niederwenningen, ja.
In der Nähe von Zürich. Und ich kann mich düster entsinnen, in den frühen 70ern kamen 2-mal Pakete aus der Schweiz. Das wurde dann aber eingestellt, weil der Zoll, den die DDR für diese Kiste aus der Schweiz haben wollte, für die Schokolade, mehr kostete als der Inhalt. Die Tante hat dann meiner Großmutter in Geislingen an der Steige besser Geld überwiesen und die hat das zollfrei aus der Bundesrepublik die Geschenke geschickt. Die Schweiz, ja, was ist für mich die Schweiz?
Sie war noch nie da?
Ich war noch nie in der Schweiz, nee. Im Gegensatz zu Willi, der war schon, weiß ich nicht.
Das ist Ihr Sohn?
Mein Sohn, 2 oder 3 Mal in der Schweiz, ich weiß es gar nicht genau. Mhm. Mit seiner Mutter und auch mit seinem Halbbruder war er da schon unterwegs. Ich habe es noch nicht geschafft, ja.
Jetzt noch auf die Gäste wollte ich noch zu reden kommen im Hotel Waldhaus. Sie haben mal gesagt, die Familie musste immer ganz leise durch. Sie haben vorhin gesagt, die Familie musste immer leise durch die Hotelhallen schleichen sozusagen, weil man die Gäste nicht stört. Also die Gäste, die standen über allem.
Ja.
Da könnte man auch sauer werden als Kind auf Gäste.
Das war ich auch.
Das ist klar.
Doch. Also Skirennen schauten wir unseren Nachbar Domenico Giovanoli, Slalom in Wengen Und wir hatten selber keinen Fernseher, die Familie, sondern unten im Fernsehzimmer, was jetzt ein Lesesaal ist, da stand der Fernseher für die ganzen Gäste. Und kaum zweiter Lauf kommt der deutsche Stammgast rein und schaltet um auf ARD Nachtjournal. Und ich musste mir das gefallen lassen natürlich. Und schleich betreten ab. Ja. Aber habe irgendeinen Plan, wie ich diesem Gast mal so eine eisige Schneeballe in das Gesicht werfe.
Das kann ich gut nachvollziehen.
Da waren große Aggressionen im Gange. Ja,
ja. Mhm. Hat man da Gäste auch beobachtet? Also gab es da so irgendwelche Aussichtspunkte, wo man Gäste beobachten konnte? Oder wo man so, also was da in diesem Hotel alles lief?
Ja, ein goldiger Aussichtspunkt war so ein Fenster, was zum Speisesaal runter schaute von unserem Mezzanin, von diesem Zwischenstock weg, weil mein Urgroßvater, der 1908 das Hotel gebaut hat, seine Frau war im Rollstuhl und für sie hat man dieses Fenster eingerichtet, dass sie vom Rollstuhl aus in den Speisesaal sehen konnte, wie der Service so läuft. Und auch auf der anderen Seite des Ganges ein Fenster in die Küche. So hat sie das überblicken können. Man stellt sich jetzt eine relativ gestrenge Person vor, war sie aber scheinbar gar nicht. Aber sie wollte doch teilhaben. Und dieses Fenster gibt es immer noch. Und da schauten wir Kinder sehr gern heimlich den Gästen beim Abendessen zu, wie sie da hantierten.
Ja. Ich stelle mir immer so vor, ja, wenn man so in einem Fünf-Sterne-Hotel lebt als Kind, da bekommt man sicher auch all diese 5-, 6-, 7-Gänger zum Essen.
Ja, dreimal täglich. Das stimmt nicht. Nein, wir haben das Essen, was das Personal, was die Angestellten essen, haben wir auch gekriegt. So konnten wir kontrollieren, dass die auch recht schön essen, dass die auch was Rechtes bekommen. Und mit 2-mal 3 Gängen pro Tag, da säße ich jetzt nicht mehr hier.
Ich möchte jetzt hier mal einen Schnitt machen. Wir kommen vielleicht später noch einmal. Dieses Hotelleben hat ja auch Ihre Arbeit als Musiker und Schauspieler sehr stark beeinflusst. Wir kommen nachher noch drauf. Ich möchte mal zu dem 9. November 1989. Das ist ein Datum, das werden Sie nie wieder vergessen, Andreas Falge.
Nee, klar, werde ich nicht wieder vergessen. Die Welt wurde an dem Tag deutlich größer für mich jedenfalls. Kam, denke ich, mir gerade noch richtig für meine Person.
Der Fall der Mauer. Wie haben Sie das erlebt?
Wie habe ich das erlebt? Ja, also...
Wo waren Sie zu dem Moment, also wo Sie davon erfuhren?
Es deutete sich ja 1989 an, dass irgendwas passiert. Also spätestens seitdem die Ungarn die Grenze geöffnet haben nach Österreich, die DDR-Bürger das Land verließen, scharenweise. Knapp 100.000 in der Zeit, war eigentlich klar, dass was passieren musste. Und es gab dann im November bereits einen Entwurf eines Reisegesetzes, wo der Staat sagte, okay, jeder darf 30 Tage im Jahr reisen. Das Volk hat aber gesagt, nicht 30 Tage, 365 wollen wir. Was dann letztendlich dazu führte, dass am 9. November Günter Schabowski diese Meldung verließ, ich die zufällig bei meiner Mutter im zweiten DDR-Fernsehen gesehen habe. Da gab es jeden Abend so eine Pressekonferenz und das hat man natürlich als DDR-Bürger dann gesehen, weil ja permanente Veränderungen da waren. Und da sagte der, ab sofort sind Reisen möglich. Ich dachte, klasse, jetzt ist es soweit. Ich sagte, Mutter, ich brauche Geld und Stadtplan von West-Berlin, weil der Westen war auf Oststadtplänen nicht dargestellt.
Ach, das war einfach leer.
War eine große, weiße, beige Fläche. Das Nichts, das große Unbekannte. Aber meine Mutter war schon Rentnerin und wie gesagt, ich hatte sehr viele Freunde im Westteil der Stadt, die mich regelmäßig besuchten. Und glücklicherweise, dank der Großeltern, hatten wir auch auf der Deutschen Bank ein bisschen Geld, wo meine Mutter immer hin konnte. War ja eine zweite Währung in der untergegangenen DDR, die D-Mark, die sogenannte harte Währung. Und das gab meine Mutter mir etwas irritiert. Und ich sage, am Samstag fahre ich mit Rainer in den Goldenen Westen, weil Rainer war ein Freund, der mich besuchen wollte an dem Tag. Bin dann nach Hause gekommen, dachte, jetzt guckst du mal, was die Tagesthemen dazu sagen, zu dieser Problematik. Und die haben dann behauptet, dass angeblich die Grenze an der Bornholmer Straße auf ist. Und ich habe so circa 10 Minuten zu Fuß von der Bornholmer Straße gewohnt. Und dann dachte ich, na Moment, so geht das aber auch nicht. Das ist ja immerhin eine Grenze.
Das war dann schon zu schnell fast.
Das war eigentlich wahrscheinlich genauso unwirklich wie der Bau der Mauer. Ja, so eine ähnliche Situation. Und die können ja einfach so, Grenze, man ist ja deutsch sozialisiert, da legitimiert man sich und überschreitet diese Grenze. So war ich das gewohnt. Hätte ich Goyanisch dagegen gehabt. Das wird einfach aufmachen. Mhm. Ja, konnte ich mir nicht so richtig vorstellen. Dachte ich, gehst du aber mal gucken. Jacke, Stadtplan, Geld, losgelaufen. Und da standen dann 5000 Leute so ungefähr. Und ich habe mich so wie bei Konzerten, kann man sich ja so
vorschlängeln.
Dachte, na, erste Reihe machst du mal nicht, vielleicht wegen der chinesischen Lösung. Das war ja alles so ein bisschen diffus, unklar.
Also Sie haben damit gerechnet, dass man auf Sie schießt?
Na, nicht unbedingt schießt, aber dass es vielleicht irgendwelche gewalttätigen Auseinandersetzungen gibt. Man wusste es wirklich nicht, was passiert. Und die Grenztruppen, das weiß ich heute, hatten ja bis zum Schluss den Befehl, die Grenzübergangsstellen zu halten. Das wirklich definitiv bis zum Schluss. Ja, und dann habe ich gesehen, wie dann an der Seite Leute rausgelassen wurden. Dachte, naja, was passiert hier? Und dann haben die natürlich 5000 Leute gebrüllt, macht die Türen auf und die gingen dann auf. Und dann bin ich einfach losgelaufen. Und plötzlich war ich im Westen.
Und wie sah es da aus?
Genauso wie im Osten im Wedding. Nur, dass die Geschäfte bunter waren. Der Wedding war damals nicht sonderlich angesagter Stadtteil, alter Arbeiterbezirk auch Berlins. Und der war auch ziemlich bröselig, grau. Das Einzige, was mich anstrahlte, gleißend, waren die Schaufensterauslagen. Bin in eine Kneipe, habe dort telefoniert mit meinen Freunden, die natürlich auch völlig überfordert waren. Die wussten auch nicht, was los ist. Hat ja auch in West-Berlin keiner mitgekriegt. Bin dann in eine Taxi gestiegen und habe aus der Taxe halt den Westen mit Stielaugen beäugt.
Und was ist da hängen geblieben?
Diese gleißenden Schaufenster. Das weiß ich noch wie heute. Die gleißenden Schaufenster. Und dann saß ich auch irgendwann auf dem Sofa meiner Freunde mit dem Becks in der Hand und fühlte mich sicher und zu Hause, weil ich kannte, war vertraut. Ja, und dann war das irgendwie ganz schnell normal. Das war komisch. Ich hatte dann in der WG ein Zimmer, so als Basisstation zur Erkundung des Westens. Ja, war ja ein völlig unbekanntes Terrain in West-Berlin für mich. Und die Freunde haben mir langsam vorsichtig die soziale Marktwirtschaft beigebracht.
Wie haben die das gemacht mit dieser sozialen, also das Beibringen, die soziale
Marktwirtschaft? Naja, geht los, wenn man in den Laden gegangen ist, hat man vorsichtig im Osten gefragt, haben Sie eventuell? Meine Freunde haben gesagt, das geht überhaupt nicht. Du musst sagen, ich hätte gern. Man muss voraussetzen, dass das Produkt vorhanden ist, was man wünscht. Mhm. Im Osten hat man voraussetzt, dass es erstmal nicht vorhanden ist. Das war der feine Unterschied. So solche Dinge zum Beispiel. Ja. Ganz einfach, dass man reingegangen ist und einfach gesagt hat, so, ich will das jetzt ja.
Also der Überfluss, haben Sie den relativ schnell mal gesehen?
Der Überfluss, mein Freund Michael, hat dann nach dem Frühstück am nächsten Morgen, also wir waren noch relativ leicht betrunken, weil wir viel Bier in der Nacht getrunken haben am Savigny-Platz. Dann haben wir gefrühstückt und dann sagt er so, jetzt zeig dir mal, was dekadenter westlicher Konsum ist und hat mich daraufhin ins KDW geschleppt.
Das ist ja das größte Kaufhaus in Berlin.
Größte Kaufhaus, nicht in Berlin, sondern in Kontinentaleuropa. Also ja, also in London gibt's die Briten sind noch ein bisschen schräger drauf und ich war schlicht überfordert. Luxuskaufhaus. Bin da reingekommen, dachte, die spinnen hier. Ja, bin ein halbes Jahr nicht mehr einkaufen hier. Ja, daher. Allerdings haben andere Leute gesagt, also okay, da ist jeder, der das zum ersten Mal sieht, ist eigentlich erstmal ein bisschen überfordert. Mit Luxus konzentriert in einem großen Haus.
Ja, da gibt es zwei Verbindungspunkte. Also ja. Ich bin auch überfordert im Kaufhaus des Westens.
Das ist so, ja, die Schweiz ist überfordert.
Wahnsinnig zu viel. Ja. Und dann bin ich auch sehr, in der Bäckerei ist mir das zum Beispiel in Ostberlin, am Prenzlauer Berg, wo wir eine Weile gewohnt haben, passiert, dass ich hätte gerne, also das mache ich auch, aber aus Höflichkeit und nicht aus Bange haben die das wohl. Ja. Ich habe einen Busfahrer in Berlin gefragt, könnten Sie mir sagen, wie spät es ist? Der hatte eine große Armbanduhr und dann hat er gesagt, können schon, junger Mann. Und hat mir die Zeit nicht verraten.
Ja, das ist der Berliner. Ja. Typisch, ja.
Das ist so dieses Herzhafte,
wo man. Ja, und gewöhnungsbedürftig.
Ja, wochenlang gräbt, bis man zum weichen Kern vorstoßt. Ja. Ja.
Gehen wir doch mal in diese Zeit, wo Sie, Jörg Hirnberger, Sie sind im 1992, glaube ich, war das, wo Sie, also kurz nach dem Fall der Mauer, sind Sie mit Ihrer Familie nach Ost-Berlin gezogen. Warum?
Ja, an den Prenzlauer Berg. Das habe ich meiner Frau zu verdanken. Die hat einen chilenischen Gesangslehrer, hat sie in Berlin entdeckt. Bei dem wollte sie unbedingt singen. Und wir haben unsere hübsche Wohnung in der Schweiz aufgegeben. Und sind an die Jablonski-Straße gezogen.
Schön, schön, der maronische
Berg. Ja, unten war ein Schild, dieses Haus ist unbewohnbar, wegen Gasleitungsdefekten. Yeah. Da haben wir schön gewohnt, ohne Telefon, mit Kohle, Heiz- und Kohleofen, auch fürs Bad.
Yeah, yeah. Ja,
wie geht das?
Ja, man heizt ein um 11, wenn man um 13:30 baden möchte. Und dann genießt man das natürlich, aber es ist so ein halber Tag ist dahin.
Ja, der Badetag.
Ja.
Genau, da muss der Verein geplant.
Also Sie kennen das?
Ich kenne diese, klar, das ist im Prinzip ein Boiler mit einer offenen Feuerstelle unten drin. Ganz simpel, Badeofen genannt, dieses
Und
Ding.
Es ist sehr schön warm dann in der ganzen Wohnung, wenn jemand badet.
Also was gab es da früher in der Schweiz? Bestimmt auch Badeöfen.
Also ich kann mich nicht erinnern.
Also
vielleicht die Großmutter
doch, das gab's auch.
Ja, ja, klar. Das
ja.
Aber im Osten hat sich sowas halt länger gehalten. Daher, ja.
Bleiben wir noch in der Zeit, dass Sie was waren das für Eindrücke? Also das war ja eben kurz nach dem Fall der Mauer. Wie sah der Osten für Sie damals aus, Jörg Hirnberger? Spürte man da das noch stark, die DDR, zu Ihrer Zeit?
Ja. Also die bunten Schaufenster gab es damals wirklich noch nicht. Mhm. Es war recht grau, aber eigentlich herzliche, fröhliche Leute, die aber skeptisch noch uns wenigen Touristen, also unsere Tochter war damals 6-jährig im Kindergarten, die einzige Ausländerin als Schweizerin. Ha, wie war das? Ja, ungewohnt, aber wir waren gerne da und haben es 5 Jahre ausgehalten.
Diese Zeit, kurz nach der Wende, also nach dem Fall der Mauer, Sie haben gesagt, das sei, also vor allem das erste Jahr sei Ihr glücklichstes Jahr gewesen.
Das war das schönste Jahr, richtig, wo die DDR im Prinzip formal noch existiert hat. Die hat ja bis zum 3. Oktober 1990 noch existiert, bis zum Tag der Wiedervereinigung. Und es war so. Ja, man spricht ja von dieser Zeit heute so von einer friedlichen Revolution oder diesem wunderbaren Jahr der Anarchie. Die Gesetze der DDR galten pro forma noch, die haben aber niemanden mehr interessiert. Die waren, jeder hat gemacht mehr oder weniger, was er wollte. Und die Gesetze der Bundesrepublik galten ja noch nicht. Das führte dann dazu, die Hausbesetzung, diese ganzen Sachen. Ein Bürgermeister, der dem Volk nicht gepasst hat, der wurde einfach abgewählt. Weg. Und hat jemand anders gewählt. Und dann ab dem Oktober 90, ja, kam dann so langsam die Gesetzgebung der Bundesrepublik, aber viele Dinge hatten im Prinzip so eine Form von Bestandsschutz, das, was du im Prinzip noch mitgekriegt hast, also bis Mitte der 90er Jahre ungefähr, hielten sich viele Sachen. Und das war so eine Umbruchsstimmung. Man hatte so das Gefühl, wirklich befreit zu sein und plötzlich wirklich Dinge machen zu können, die man machen wollte. Ja, und das habe ich in sehr schöner Erinnerung. Und wer diese Zeit miterlebt hat, denkt auch sehr gerne zurück. Also das weiß ich auch aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ja. Also da sah der Prenzlauer Berg wirklich noch so aus. Heute wirkt er auf mich wie eine Filmkulisse. Und das leben ja auch nur noch 19% der ursprünglichen Einwohner im Prenzlauer Berg.
Das hat uns dann wieder weggetrieben.
Ja, natürlich. Ich habe bis 97 auch...
Ja, ständige Aufbauen und...
Ja.
Dieser Tourismus,
richtig,
Entschuldigung.
Richtig, ja, ja. Nee, ich verstehe das. Ich bin ja 97 auch weggezogen aus dem Prenzlauer Berg. Ja.
Seid ihr euch nie begegnet, zufällig,
nö,
auf der Straße?
Aber, nee,
ihr habt
aber...
Nein, sozusagen
ich hatte zwar ein Fahrrad, hatte ich auch.
Ja, ich auch. Da hatte ich schon mein erstes Westrad. Toll.
Westrad?
Ja, ja, eine ganz andere Technologie. Aber du hast in der Volksbühne gearbeitet.
Ja.
Ja, weißt du, wo ich gearbeitet habe?
Da wurde mein Fahrrad geklaut.
Ja, ich habe in Babylon gearbeitet, gegenüber.
Aha,
ja,
im Kino.
In dem Kino, genau, bis Ende 92. Ah ja, gut. Und wir haben immer da gerne in der Kantine der Volksbühne Bier getrunken.
Mhm.
Ja.
Ja. Da, ja, also, ja, da saß ich oft.
Genau, ja, aber da war ich dann schon weg, da habe ich schon nicht mehr da gearbeitet. Da habe ich mir die große weite Welt angeguckt.
Sie haben gesagt, der Prenzlauer Berg sei heute nur noch von etwa 19% von Ostberlinern bewohnt. Was ist denn da passiert?
Ein klassischer Verdrängungsprozess, wo die Leute sich in Berlin ja auch vorfürchten. Also die gesamten Innenstadtbezirke werden schick saniert inzwischen. Es gibt angesagte Quartiere, wo plötzlich alle hinwollen und die, die das meiste Geld haben, bleiben unterm Strich. So die ganz klassischen Sachen. Mhm. Ja, und Leute mit normalen, also es ist die Frage, wie lange Leute mit normalen Einkommen in Berlin im Innenstadtbereich noch leben können. Also in Berlin haben in diesem Jahr bereits über 180 Autos gebrannt, Luxuslimousinen. Das ist eigentlich das äußere Zeichen für diese Auseinandersetzung.
Also das heißt, man wehrt sich gegen diesen Verdrängungsprozess?
Richtig, gewisse Gruppen wehren sich dagegen auf diese Art und Weise.
Ja. Also entsteht einfach wieder eine unsichtbare Mauer?
Ja, zwischen Arm und Reich, richtig.
Wo leben Sie heute? Also Sie sind ja aus dem Prenzlauer Berg weggezogen, in ein weiter entfernt liegendes Gebiet.
Weiter entfernt würde ich nicht sagen. Ich wohne 2 Kilometer von hier im Friedrichshain. Also immer noch in dem gleichen Ring. Ich habe früher meine erste Wohnung hatte ich im Friedrichshain, bin dann in 18 im Prenzlauer Berg gezogen. Heute lebe ich wieder im Friedrichshain.
Mhm. Wieder ein Schnitt. Jörg Hirnberger, Sie sind, das haben wir vorher gehört, Sie sind in Berlin aufgetreten an der Volksbühne. Sie treten auch jetzt mit einem Soloprogramm auf. Ich bin ja so allein. Und da geht es, soviel ich weiß, Sie treten erst am Dienstag auf, deshalb habe ich es noch nicht gesehen. Da treten Sie als Musiker auf, also Sie besingen sozusagen die Zeit Ihrer Kindheit im Hotel. So ein bisschen in die Richtung geht das, oder?
Ja.
Also was kommt da vor?
Da erzähle ich aus meinem Aufwachsen in diesem großen Hotel. Die Zwischensaison ist da eher wichtig als die Zeit, wo viele Gäste waren. Also meine Lieblingszeit.
Warum die Lieblingszeit? Was habt ihr da gemacht im Hotel? Also hat man das Hotel dann benutzen können?
Ja, also das ist ein Fest. Ein geschlossenes Hotel für Kinder ist wunderbar.
Ja,
die Möbel sind alle weggeräumt in den Hallen. Da ist dann ein Federballnetz. Da wird Badminton gespielt und Fahrrad gefahren in den Gängen.
Klasse, ja.
Ja, das ist wunderbar. Verstecken gespielt. Also ich erzähle jetzt dann in meinem Soloprogramm jetzt nicht ausführlich über solche. Es ist ein musikalischer Abend, der so eine Stimmung von Hotel, von meinem Aufwachsen wiederbringt.
Hätten Sie nie in den Hotelberuf einsteigen wollen?
Ach, ich bin glücklicherweise der Jüngste dieser 4 Geschwister und eine, die große Schwester, das war schon klar, dass sie Hotelier wird. Und da war der Druck, wenigstens von diesem Familienbetrieb weiterführen, war auf mich nicht so groß. Und der Vater hat mich aber trotzdem an die Hotelfachschule angemeldet, mal vorsichtshalber. Man weiß ja nie, und ich habe ihn machen lassen, weil ich wusste, 4 Jahre Wartezeit, bis man da anfängt, nach dem Abitur. Und ich hätte aber dann, war plötzlich ein Platz frei, mit Beziehungen wahrscheinlich. Und da habe ich deutlich abgesagt, ich will nicht ins Hotel. Ich möchte einen Beruf erlernen, wo ich den Mitmenschen wirklich nütze. Also Physiotherapeut, ich habe eine Woche Medizin studiert und habe dann gemerkt, das kann's nicht gut sein. Ich war dann so oft verletzt, dass ich also Physiotherapeut auch nicht werden wollte und bin jetzt in der Unterhaltungsbranche gelandet, wo es auch nicht wirklich nützt. Aber,
Sie hätten
aber ich
ja
mache das halt gerne.
Sie hätten ja Hotelpianist werden können. Da wäre das miteinander verbunden gewesen.
Das stimmt. Also den spiele ich in meinem Soloprogramm. Ein Teil ist dieser Hotel, ist mein Onkel eigentlich. Ich verkleide mich dann schnell als Onkel und komme als Hotelpianist. Aber den möchte ich in natura wirklich nicht sein.
Warum nicht?
Das Schicksal eines Hotelpianisten, das ist ein schwieriges. Er sitzt an einem Feng Shui-mäßig ungünstigen Platz im Durchzug, weil er darf nicht richtig stören, sitzt da am Flügel. Niemand hört zu. Und er spielt einfach seine Stunden von 4 bis 5:30 und dann abends bei Kerzenlicht und dann in der Bar, bis der letzte Gast weg ist. Eigentlich heißt das so, aber sie gehen dann früher, die Pianisten. Und wer kann es ihnen verübeln? Es ist ein schwieriger Beruf. Die spielen schön, der Flügel ist verstimmt. Ah, das ist schon schwer. Bei uns im Hotel spielen 3 Leute, die haben es besser. Die können zusammen Musik machen. Ein Trio spielt da täglich. Da ist man nicht so allein.
Also Sie wollten sich das ersparen, diese Einsamkeit, diese Traurigkeit des Hotelpianisten.
Beruflich, ja. Und habe da schön drauf hingearbeitet, dass mir das nicht passiert.
Vielleicht noch kurz, wie sind Sie zum Theater gekommen?
Da ist auch eigentlich meine Frau schuld. Die habe ich kennengelernt. Da hatte sie große Pläne, an die Schauspielschule nach Zürich zu gehen. Und war dann da. Und durch sie bin ich aufs Theater gekommen. Ich wusste, etwas mit Musik werde ich bestimmt mal machen. Aber wie genau, war mir nicht klar. Und da hatte ich endlich den Zugang.
Also das heißt, man hat irgendwann einen Pianisten gebraucht, oder wie?
Ja, ein gewisser Christoph Marthaler war für die Musik zuständig an der Schauspielschule. Und die Claudia, meine Frau, die hat dann für ihr Abschlussstück Musiker gesucht und da hat sie mich vorgeschlagen. Und ich habe da den Christoph Marthaler kennengelernt.
Theaterregisseur, der auch in Zürich das Schauspielhaus geführt hat, einige Jahre lang.
Einige Jahre, hat an der Volksbühne dann regelmäßig ein Stück pro Jahr inszeniert. Murks den Europäer war eins. Ich weiß nicht, hast du das gesehen? Nicht so.
Gerade
neben dem Babylon.
Er ist eher ein Film.
Ja,
genau. Kenner.
Ja, ja. Macht nichts. Aber es ist abgespielt, du kannst das nicht mehr sehen. Nach 13 vielleicht, Jahren haben wir es.
Vielleicht eine Aufzeichnung. Vielleicht
ja, das
oder Aufzeichnung.
Ist halt nicht das Gleiche.
Ja. Ich möchte noch auf Ihre Tätigkeit zu reden kommen. Sie machen Velotouren oder bei euch sagt man Fahrradtouren durch Berlin und Ihre Spezialität, das ist die Mauertour. Und da sind Sie natürlich im Element. Und Sie machen diese Mauertour in der Gegend, wo Sie auch gelebt haben und erzählen da Geschichten. Wie reagieren die Leute auf Ihre Geschichten?
Überwiegend positiv, weil meine Touren leben halt nicht von den, sag ich mal, von den detaillierten Fakten, weil die kann man überall nachlesen. Meine Touren leben von den 1000 kleinen persönlichen Geschichten, die sich dort an gewisse Orte und Ereignisse halt bin. Ja. Und das nehmen die Leute überwiegend positiv wahr. Gibt natürlich auch durchaus eine Klientel, die gewisse Bilder, die sie im Kopf haben, unbedingt bestätigt haben wollen.
Ah ja.
Was ich natürlich nicht in jedem Fall kann und auch nicht mache.
Ja, also Sie sind nicht einer, der einfach den Westen verherrlicht.
Tja, ich halt verherrliche nicht den Westen und ich verherrliche nicht den Osten, würde ich sagen. Ich erzähle so, wie ich es erlebt habe.
Ja. Eine dieser Geschichten ist die Geschichte von Brigitte.
Ja.
Können Brigitte, Sie die erzählen?
Die Geschichte von Brigitte. Soll ich jetzt die Geschichte von Brigitte? Na gut. Ja, klar. Ich hatte natürlich irgendwann auch mal eine Freundin. Kommt ja vor im Leben, dass man mal Freundin hat. Und eine dieser Freundinnen hieß Brigitte und wohnte unmittelbar in dem Haus, bevor das Sperrgebiet anfängt. Weil man ist ja von der Ostseite nie direkt an die Mauer gekommen. Davor gab es einen sogenannten Schutzstreifen, der nur mit einer entsprechenden Sondergenehmigung zu betreten war. Und Brigitte wohnte direkt in dem Haus davor. Wenn ich mich also Brigitte annäherte, näherte ich mich zwangsläufig auch dem Schutzstreifen an. Und wenn ich die letzte Kreuzung überschritten habe, ging es eigentlich nur noch Richtung Mauer oder, was ja keiner so genau wusste, zu Brigitte. Und das wurde immer genau kontrolliert. Kam dann immer ein kleiner grüner Volkspolizist und fragte, ne, wo wollen wir denn hin? Meist so im breitesten Sächsisch. Und ich habe dann immer gesagt, ich will zu Brigitte, wo Sie hinwollen, weiß ich nicht. Und dann wurde der Ausweis einem abverlangt, wurde einem den laut vorgelesen. Auf die Art und Weise haben sie das über das Mikro, was sie hier hatten, dem großen Vorsitzenden übermittelt und haben dann die Order gekriegt, dass Herr Falge doch anscheinend sehr harmlos ist, weil er nur zu Brigitte will. Und man war also, ein unbemerktes Annähern an Brigitte war nicht möglich in den späten 70er Jahren in der Gleimstraße.
Also Sie wurden immerhin als ungefährlich taxiert?
Ja, in meiner Stasi-Akte, die ich dann irgendwann mal nach 12, 13 Jahren eingesehen habe, anfangs wollte ich es ja nicht wissen, weil man wusste ja auch nicht, was da passiert mit denen, was da drinnen steht. Stand so alles Mögliche drinnen, aber ich sage mal, die wichtigen Sachen, die für die Stasi eventuell von Interesse hätten sein können, natürlich nicht. Das war seltsam, das war, als ob jemand für ein Tagebuch geführt hat. So, ja, Dinge, die man längst irgendwie vergessen hat. Und da stand dann so in der Endkonsequenz drin, renitent, aber ungefährlich, weil ich hatte ja nie die Absicht, an den Säulen des Staates zu sägen. Ja, das war so, man hat schon geguckt, hat Sachen registriert, aber mir ist auch, sag ich mal, mir ist auch nichts Böses widerfahren in der DDR. Ich habe mir ein paar Schramm geholt, aber das war es eigentlich.
Gibt es etwas, was Sie vermissen jetzt, was es in der DDR gab, was es heute nicht mehr gibt?
Ja, ne, was nicht nur ich vermisse, was ja auch deutlich irgendwie Untersuchungen festgestellt haben, die Leute vermissen halt so dieses solidarische Gefühl. Ja, diese benutzen wir mal diesen Begriff der Brüderlichkeit durchaus. Das ist verloren gegangen. Und das ist der Punkt, den ich denke, was die Leute deutlich vermissen. Weil die Gesellschaft in der DDR war nicht so weit auseinander, wie die heutige Gesellschaft ist.
Also das Gros der Menschen, es gab sicher auch solche.
Es gab auch Leute, die natürlich materiell besser gestellt haben, besser erlebt haben, aber die Masse der Leute hat im Prinzip auf einem relativ identischen Level gelebt. Mhm. Ja. Und dadurch gab es natürlich diesen Neidfaktor nicht so, völlig klar. Und dieses, die viel vermissen halt die Leute im Osten. Ja, das heißt ja, es gibt ja so die Untersuchung, dass so und so viel Prozent alte Zustände wieder haben wollen. Das bezweifle ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand im Osten die Mauer wirklich wieder haben will. Das glaube ich einfach nicht. Für mich sagt das einfach, dass die Leute, dass ihnen was fehlt. Dass sie damals was hatten, was sie heute vermissen. Und das ist, denke ich mir, dieses solidarische Gefühl. Ja.
Also dass das Geld eine weniger wichtige Rolle
spielt. Richtig. Geld war im Osten nahezu unbedeutend. Weil A, hast du für das Geld sowieso nicht allzu viel gekriegt und B, hatte jeder die gleiche Anzahl an Geld. Und man brauchte zum Leben, für das normale Leben, nicht allzu viel Geld. Heute hat Geld eine ganz andere Bedeutung.
Ja. Und was war dann der Ansporn, besser zu sein als die anderen? Also so diesen täglichen, komm, ich stehe um 7 auf, weil ich will ein toller Konditormeister sein. Kommt da nicht Faulheit auf und man denkt, ach komm, es kommt ja eh nicht.
Es gab durchaus Konsumwünsche von Leuten, die sie sich auf irgendeine Art und Weise erfüllen wollten.
Ja.
Und das haben die Leute ja auch gemacht. Die haben ja nicht für umsonst irgendwie angestanden, um sich für 9.000 Mark einen Videorekorder zu kaufen. Ist aber die Frage, ob du das wirklich wolltest. Du konntest dir im Osten auch erlauben, faul zu sein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und konntest trotzdem relativ bequem leben. Ja. Ja. Wenn du keinen Videorekorder haben wolltest, konntest du auch faul sein.
Aha.
Ganz simpel. Ja, oder wenn du keinen Trabant haben wolltest.
Also eine gewisse Gemütlichkeit, die Richtig. Jetzt verloren gegangen ist, wo man alles, was man macht, muss irgendwie einen Nutzen haben.
Das ist die Gesellschaft ist heute in meinen Augen so, dass jede Handlung im Prinzip darauf ausgerichtet ist, Nutzen zu erzielen.
Ja.
Und das war im Osten halt nicht so. Ja. Gab auch Leute, die nach diesem Prinzip gelebt haben. Das schließt es nicht aus. Ja, völlig klar. Aber es war nicht zwingend notwendig. Heute ist es wesentlich notwendiger.
Ja. Haben Sie dieses Gefühl der Solidarität noch gespürt, als Sie in Ost-Berlin lebten, kurz nach Fall der Mauer? War das noch spürbar?
Unter den Einwohnern, unter den Nachbarn? Ja, eigentlich schon. Ja, man hat sich zum Beispiel, das hat mich sehr überrascht, wie man sich spontan besucht oder wie man sich hilft, ohne gerade zu überlegen, aha, wenn ihr mein Kind hütet, dann kann ich nächste Woche, wie kann ich das wieder gut machen? Mhm. So bin ich aufgewachsen.
Ja, ja, richtig.
Ja, keine, ja, kein, ein Gleichgewicht. Mhm. Wir laden euch zum Essen ein und dann macht man gerade aus, wann gibt es die Gegeneinleitung.
Ja, ja.
Gegeneinladung und dann ist das auch blockiert. Mhm. Also ich mag das eigentlich nicht, diesen... Und da konnte man mal Schulden machen, bei Freunden, bei Nachbarn. Das kannte ich nicht so in der Schweiz. Das ist ein toller Zug, den
wir da erlebt haben. Ja, das ist dieser deutliche Unterschied, genau.
Am 9. November jährt es sich zum 20. Mal, dass die Mauer gefallen ist. Mhm. Haben Sie an diesem Datum schon was vor?
Habe ich schon mal vor an diesem Datum? Nö.
Das ist kein wichtiger Tag für Sie.
Da könntest du mich in der Schweiz besuchen.
Am 9. November?
Ja, gut.
Wollen wir läuft eine Revolution anzetteln? So zum Jahres? Vielleicht mal ganz lustig. Zürich brennt. So.
Das Hotel ist geschlossen. Man könnte da.
Zwischensaison, oder?
Wir könnten Fahrrad fahren in den Gängen.
Wir denken mal drüber nach. Der Gang ist vielleicht ja nicht schlecht. Ich lasse die ja, die spielen ja verrückt dieses Jahr hier in Berlin. Ich lasse die alle in Ruhe hier. Und
ja, ich bin ja am 1. August gestern auch nach Berlin gereist.
Genau. Richtig. Kein schlechter Gedanke. Ja, wir denken mal drüber nach. Genau.
Das können wir nachher noch berichten. Ich bedanke mich herzlich bei euch beiden für das Gespräch. Und mit dieser Sendung möchte auch ich mich verabschieden von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Es ist meine allerletzte persönliche Sendung. Es hat 9 Jahre lang Spaß gemacht, Gäste einzuladen und Gäste mit Gästen zu reden. Das wird jetzt meine Nachfolgerin machen. Es ist Katharina Kilchenmann. Sie wird am nächsten Sonntag die persönliche Sendung übernehmen. Herzlichen Dank und einen schönen Sonntag wünsche ich.
Danke.
Gleichfalls.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.